Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Rontaine, die erste nach Uwes Babypause. Wir besprechen heute, passend zum Nachwuchs, das Aufkommen eines neuen oder in dem Fall alten neuen Goa'uls, die Rückkehr des Osiris, Episode 13 der vierten Staffel von Stargate SG-1. Und wie immer, nachdem ich es gerade schon angesprochen habe, bin ich hier nicht alleine, sondern ich habe auch noch den Uwe dabei.
Ich habe gerade gemutet, sehr schön gelacht, dass du hier die Parallele gleich ziehst zu einem Parasiten, der jetzt hier wohnt, ist schon okay. Ist nicht so ganz
genau. Falsch. Wo wir von Parasiten sprechen? Nein, Schatz. Christian ist auch noch da.
Hi übrigens.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht gehe ich nochmal. Hallo.
Und Stefanie ist natürlich auch da.
Hallo.
So, nachdem ich jetzt rundherum alle einmal beleidigt habe, halbwegs passend dazu auch der englische Folgentitel, The Curse.
Videoscreen hat sich Stefanie gerade beschwert, dass sie noch nicht beleidigt wurde.
Ja gut, das kann ich nachher noch einbauen.
Okay.
Das Drehbuch ist von Paul Mully
ausgelassen werden.
Joseph Malozzi, die Regie von Andy Mikita. Die Erstausstrahlung in den USA gab es am 22.09.2000 und in Deutschland knapp ein Jahr später am 22.08.2001. Und die Folge spielt im Jahr 2000 und entsprechend, was da jetzt passiert ist, in dieser Folge erzählt uns Christian.
Ja, yeah, tue ich doch gerne. Daniel erfährt zufällig vom Tod seines Archäologieprofessors Dr. David Jordan und beruft daraufhin seine Beerdigung. Dort trifft der alte Kollegen wieder, inklusive Stephen Rayner, der seine Theorien über die Pyramiden skeptisch gegenübersteht, und seiner Ex Sarah Gardner, die sich sehr freut, ihn zu sehen. Sarah zeigt Daniel Artefakte einer Expedition, die verflucht sein soll, und bemerkt dabei ein fehlendes Goldamulett. Im Museumsdepot entdeckt Daniel wiederum ein ägyptisches Grabgefäß mit Goa'uld-Symbolen. Tiak bestätigt die Übersetzung der Symbole, sie besagen die Verbannung der Katze, natürlich der Göttin Isis, bis in die Ewigkeit. Eine Untersuchung von Sam bestätigt auch die Vermutung, ein perfekt erhaltener Goa'uld-Symbiont ist in dem Gefäß, er ist nur gestorben, weil es beschädigt wurde. Sarah und Daniel entdecken gemeinsam auf dem Computer des Professors das Ergebnis der Carbonanalyse des verschollenen Amuletts. Es wird auf über 10.000 Jahre datiert, was die Goa'uld-Herkunft nur bestätigt. Daniel vermutet, dass Rayner von Osiris, dem Partner von Isis, besessen und deswegen nach Ägypten aufgebrochen ist. Ohne Sarah, denkt er zumindest, aber mit Sam und Janet Fraser reist Daniel zu dem vermuteten Ort von Rayner. Sie finden ihn auch, aber er ist nicht von dem Symbionten besessen, sondern wurde von dem eigentlichen Wirt Sarah Gardner angegriffen. Nach einem kurzen Schlagabtausch gelingt Osiris die Flucht in einem Raumschiff, welches in die Pyramide integriert war. Und Daniel hat wieder eine Ex-Frau unter den Reihen der Goa'uld. Ende. Kurz und knapp.
Daniel hat wieder eine Ex-Frau unter den Reihen der Goa'uld, ja. Daniel und seine fantastischen Reisen hier, ne?
Daniel und sein Händchen dafür, sich die richtige Frau auszusuchen.
Auch das.
Außerdem, es könnte ja mal eine Folge vergehen, ohne dass Daniel irgendwie mehr Futter für seine posttraumatische Belastungsstörung erhält, aber das wäre ja langweilig.
Ja, irgendeinen Grund muss er haben, dass er stirbt öfter mal, also
ausweichen. Ah, nee, keine Lust mehr auf den Scheiß, ich bin mal zwei Folgen lang tot.
Also die haben, um mal direkt irgendwo mittendrin einzusteigen, die haben da am Anfang eine relativ gute Szene gemirrored, die Daniel im Kinofilm hatte mit der Zeitung. Wo er zufällig was entdeckt. Mhm. In dem Fall halt nicht eine Sternenkonstellation, sondern halt den Tod seines Professors. Aber es war schon sehr analog. Also ich fühlte mich von Anfang an direkt daran erinnert, als auch gerade als ich wieder geguckt habe für diesen Podcast. Direkt Gedanken gehabt. Auch wenn es natürlich James Spader war und nicht Michael Shanks. Aber macht nichts.
Aber sie schlagen natürlich mit der Folge sowieso einen Bogen zur Filmvorgeschichte, zum Beginn der Geschichte Stargate quasi. Also das mit der Zeitung ist natürlich ein schönes Detail, aber es wird ja später dann sogar noch drauf angesprochen, dass er beim letzten Vortrag, wo man ihn gehört hat, dann irgendwie weggestürmt ist und dann hat man plötzlich seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Und den Vortrag haben wir am Anfang des Films quasi live gesehen, ein Stück weit. Mit dem schönen Gag jetzt hier, ich weiß nicht, wie es im Englischen genau war, im Deutschen hieß es ja, du hast einen Vortrag vor einem leeren Saal gehalten.
Er war nicht leer, als ich angefangen habe.
Genau. Das hat man jetzt im Film so nicht gesehen, wobei ich glaube, man sieht noch, dass welche rausstürmen, aber ja. Ich bin sicher, der Saal war noch nicht leer am Ende seines Vortrags, aber er war leerer als am Anfang. Das ist schon wahr, ja. Also da haben sie jetzt schon einen schönen Bogen zurück mal geschlagen, dahin, wo Daniel herkommt, so im Großen und Ganzen. Das finde ich schön.
Was man vielleicht so metamäßig noch sagen kann, wir haben es im Vorfeld schon besprochen und ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Also Stefanie hat tatsächlich recht mit ihrer DVD-Reihenfolge, aber in vielen anderen Reihenfolgen ist das in der Tat die übernächste Folge erst eigentlich. Also wir machen das hier eigentlich gerade in der falschen Reihenfolge. Prinzipiell wäre diese Folge nach der, die wir als nächstes sprechen, also die nächste Folge ist die Verhinderte Allianz und prinzipiell wäre das die nächste Folge.
Die
ich zufälligerweise heute Mittag aufgrund einer ähnlichen Verwechslung gesehen habe und was auch Sinn ergibt, weil die nächste Folge fängt nämlich damit an, dass Jacob Carter mit seinem Zeltag noch Urlaub auf der Erde macht, was er ja am Ende von Tangent, kein Weg zurück heißt auf Deutsch, glaube ich, gell? Angefangen hat, dass er da auf die Erde kam und das macht natürlich dann mehr Sinn, wenn er den Urlaub dann in der nächsten Folge. Rettung im All, ja, Entschuldigung, kein Weg zurück ist.
Kein Weg zurück war die Marty-Folge.
Also, ja. Das ist jetzt natürlich einfach die Frage, auch was du für eine DVD-Box hast, die Sammlung, die du oder ihr habt, da ist es genau so verdreht. In der Sammlung, die ich habe, ist die Reihenfolge jetzt genauso, wie wir sie besprechen. Und aus auch. Dem Grund, dass das halt auch variiert, hatten wir uns ja irgendwann mal ganz am Anfang darauf festgelegt. Mhm. Deutsche Stargate-Wiki hat eine Reihenfolge festgelegt und an die halten wir uns einfach.
Weil das je nach Veröffentlichung ist auch halt so. Variiert. Okay, jetzt bin ich ganz verwirrt. Mein offizielles Staffelguide macht's andersrum, als wir es jetzt besprechen, aber das, ja. die originale Ausstrahlreihenfolge ist in der Tat die wir jetzt besprechen. Genau. Also auch in Englisch.
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass sich die Stargate-Wikis an die Ausstrahlreihenfolge im TV halten.
Ja.
Es gibt aber auch online viele Quellen, die eine Reihenfolge irgendwie entsprechend der gerade aktuellen DVD oder sonst wie Sammlung mal gemacht haben. Deswegen, das variiert je nachdem, wo man nachschaut. Aber mit der Ausstrahlreihenfolge in Amerika sollte es eigentlich passen. Ja, also für die sich jetzt gefragt haben, warum sprechen die das eigentlich so rum? Deswegen.
Und weil wir einfach auch nicht drüber nachgedacht haben.
Nö, also
nachdenken, genau. Das klingt
kompliziert. Das ist alles irgendwie Erklärung drumherum. Im Endeffekt klicke ich tatsächlich für Stargate-Wiki immer nur auf nächste Folge. Ich habe hier einen Bookmark zur aktuellen Folge, die wir besprechen. Und dann klicke ich, wenn wir nachher fertig sind, auf nächste Folge und bookmarke das. Mehr passiert hier
Amateur.
Nicht.
Amateur. Mein Bookmark ist irgendwo noch bei Staffel 1 und ich klicke mich dann wieder durch.
Ja, es kommt schon mal vor, dass wir aufnehmen und ich mache das Bookmark auf und merke, ich muss noch 3 Folgen weiterblättern. Ja, okay.
Aber, sag ja, Amateur.
Gut, aber zurück zur Folge.
Ich das jetzt mal mit 73 Tabs offen.
73, das ist für dich ja Anfängerstatus. Okay.
Ja, ich sag Leute ja nur gedisst. In einem Fenster.
Ich hab so viele Tabs im Kopf auf. Am Computer kann ich mir das nicht leisten, da werde ich nervös.
Da brauche ich Willkommen beim Technik-Podcast, Chef und Herrn. Wir wollten eigentlich über die Folge sprechen.
Was? Nein, ja,
das ist nicht das hässlichste Raumschiff, das die Goa'uld je hatten.
Ja, die Brücke ist schon irgendwie weird, oder? Das ist nichts, was wir bisher gesehen haben.
Und dieser Stachel, der unten rauskommt.
So nie wiedersehen.
Super hässlich. Ja, Gott sei Dank. Die haben sich einfach nicht mehr getraut, sowas nochmal zu zeigen.
Ja, es war, glaube ich, voll, es sieht auch irgendwie so wie gerade hingebracht.
Ist wohl ein älteres Modell, also ich würde mich schämen, damit gesehen zu werden.
Ja, gut, das ist wäre also an der Stelle tatsächlich richtig. Das Raumschiff
muss das nicht alles auf einmal
alt sein.
So, wir sollten hier Nummern ziehen für die Reihenfolge. Pascal.
Ich sagte, das mit dem älteren Modell ist an der Stelle natürlich richtig. Dieses Raumschiff muss mindestens 3000 Jahre alt sein. Dass das vielleicht ein bisschen anders aussieht als ein modernes, ist soweit eigentlich schon gerechtfertigt.
Ja, das ergibt tatsächlich so.
Kreativere Frage, wieso funktioniert das noch? Also ist auf jeden Fall nicht von Boeing gebaut.
Wartungsfreie Technologie.
Ach so.
Sollten wir auch mal einführen.
Ja, Boeing vor allem.
Haben wir irgendwann einen Fall noch mit Stargate-Raumschiffen mit The Front Fell Off? Er hat angefangen mit Boeing.
Wir kommen vom Thema ab.
Ja.
Ja, ich bin aber selber schuldig.
Ich finde es eigentlich viel fragwürdiger, dass das Ding, es ist nicht irgendwo tief vergraben, sondern man kann da reinmarschieren. Einfach so. Das heißt, mit Sicherheit waren da auch schon viele Archäologie-Teams drin und haben noch nie irgendwie mal versucht, irgendwas dort an EM-Wellen zu scannen oder Knöpfe zu drücken. Oder also ernsthaft, über die ganze Zeit, wo das da rumliegt, ist noch keinem aufgefallen, dass es nicht nur ein Steingebilde ist, was da im Sand steckt.
Ja, das und
du hast im, halt im den Grab Schlüssel drin gebraucht, ist auch noch. Die hatten halt den Schlüssel nicht.
Ah, natürlich.
Ja, aber im Grab drin ist auch noch genug Rest, Deko und Krams, dass man zumindest sicher sein kann, dass da bisher kein britisches Archäologie-Team.
Oh, das haben sie aber sehr schön hier in die Geschichte eingebaut, zum Glück mit sehr modernem Touch, inklusive so ein bisschen, ja, also die Kritik hätte ein bisschen klarer sein können, sie haben es nicht angesprochen, aber die ganzen Gedöns, was damals bei dieser Expedition Anfang letztes Jahrhundert gesammelt wurde, war auf dem Weg in die USA, weil so hat man damals Archäologie betrieben, man hat alles eingesammelt und in sein heimliches Museum gebracht. Aber natürlich wollen sie es jetzt nur noch katalogisieren und untersuchen, nachdem das Schiff geborgen wurde, das da untergegangen ist, um es dann den Ägyptern zurückzugeben. Nimm das, Indiana Jones, so funktioniert das. Nee, das ist, ja. So macht man Archäologie heutzutage. Man macht Dinge nicht kaputt, man buddelt sie auch nicht aus, wenn es nicht sein muss. Und wenn man nicht gerade ein europäisches, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber ich sag mal so, wenn man nicht gerade so eine alte europäische Kolonialmacht ist, dann gibt man Dinge auch mal zurück. Es stand jetzt aber auch nicht schon 200 Jahre irgendwo in einem Museum, wo man sagt, ach, wenn das jetzt hier weg ist, da ist da so eine Lücke, das ist blöd.
Die Amis haben relativ wenige Sachen, die seit 200 Jahren in Museen stehen, und die meisten davon sind tatsächlich zu ihrer eigenen Geschichte.
Ja, ja. Das gibt's dort nicht so in der Form. Behaupten wir jetzt einfach mal. Man möge uns gerne schelten.
Also, allein ob der Tatsache, dass es so viele Museen, die älter als 200 Jahre sind,
dort nicht. Ja, 200 Jahre jetzt nicht gerade. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung, was irgendwie mit. Also in Europa haben wir ja ein ganz großes, auch immer noch gesellschaftlich-politisches Thema mit irgendwelche Kolonialdinge, die wir immer noch hier in Museen stehen haben, statt dass man sie den ursprünglichen Eigentümern vielleicht mal zurückgeben könnte. Ich weiß gar nicht, ob das in größerem Stil auch in den USA ein Problem ist, weil die ja einen guten Teil ihrer Geschichte auf der anderen Seite dieser Medaille gelebt haben. Ja.
Also ich glaube, ja, diese Diskussionen gibt es schon auch, aber das geht dann hauptsächlich um Artefakte amerikanischer Ureinwohner oder dergleichen.
Oh ja, stimmt. Dafür haben die das Thema mehr, ja. Ja, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Daniel ist wohl, nachdem Catherine ihn versucht hat, aus dem Vortragssaal zu schleifen, bei Regenwetter. Ist er wohl komplett untergetaucht, klar. Ich meine, er hat sofort erfahren. Übrigens, alles, was du da die ganze Zeit auf Bühnen erzählst, ist wahr, aber du darfst es keinem sagen. Weil sonst Militärgefängnis.
Und ein Einwand, er hat vorher einen mehrjährigen Urlaub auf Abydos gemacht.
Oh, das noch dazu, genau.
Sabbatical quasi.
er hat erstmal ein bisschen Zeit auf einem anderen Planeten verbracht, und seitdem ist er halt hier irgendwie beim Militär versackt. Und seine alten KollegInnen nehmen das sehr unterschiedlich auf, während Sarah da wohl relativ locker mit umgesagt, ach, schön, dass du wieder da bist. Hatte halt auch diesen alten Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, mir aufzuschreiben.
Steven.
Steven Rayner.
Steven Rayner, der, ich weiß, dass du darauf gleich noch abgehen willst, der wohl sehr pisst ist, der das wohl sehr persönlich genommen hat, dass er einfach abgehauen ist und jetzt einfach wieder auftaucht und ja. Und auch ihr Professor wohl auch darunter gelitten hat, dass Daniel weg war, und der andere da, Steven, dann halt erst immer in seinem Schatten stand, und als er dann weg war, halt gesehen hat, dass es dass es dem Professor halt auch irgendwie leid tut und schlimm ist, und das nimmt er ihm dann doch übel. Willst du den Bogen zu den Nachnamen gerade schlagen?
Nee, den wollte ich nicht schlagen.
Ach so.
Aber ich wollte den Bogen schlagen zu, ich glaube nicht, dass das Sarah war, die da jemals gesprochen hat.
Ach so, wird nicht klar.
Also ich glaube, es ist relativ lang, relativ ambig, und das auch relativ bewusst, wer es ist.
Ja.
Und vom allgemeinen Kontext her hatte ich eher so den Eindruck, sie hat relativ früh den Parasiten abbekommen, aber der hat irgendwie eine Weile gebraucht, um wieder ganz wach zu werden nach dem Stase-Dings oder so.
Ja, so hat man nämlich den Eindruck. Es wird nicht klar gesagt, aber den Eindruck, den man gewinnt, ist halt schon, dass das zeitweise auch Sarah ist. Also entweder ist Osiris verdammt gut darin zu schauspielen, was, da ist ein Toter, oh mein Gott, wie ist das denn passiert? Oder es ist halt in dem Fall dann wirklich Sarah, die nicht weiß, dass, ähnlich wie damals Bei Kolbotsky war das doch, oder?
Ja.
Der Symbiont übernimmt halt zwischendurch mal kurz die Kontrolle, baut irgendeinen Scheiß und dann ist der Mensch wieder selber dran und der weiß gar nicht, was passiert ist. So hatte ich hier auch das Gefühl, aber es wird, glaube ich, nicht aufgelöst, welche der beiden Optionen das ist.
Und wir kriegen ja von Anfang an direkt aufgetischt, Steven ist der Verdächtige und wir sollten gucken, dass und wir sollen ihn verdächtigen als derjenige, der von Osiris übernommen wurde.
Und da spielt ja auch Sarah mit und das ist für mich so die Andeutung, war das jemals Sarah?
Also umgekehrt stellt Sarah relativ schnell, also Osiris halt hat wohl aus dem Gedächtnis von Sarah rausgefunden, dass Daniel damals schon so Dinge erzählt hat, wie da sind Aliens, die haben die Pyramiden gebaut. Und sie stellt schon die ganze Zeit sehr penibel die Fragen dazu, so, ach ja, hast du Beweise dafür gefunden? Gibt's da weitere Infos? Mhm. Das könnte natürlich auch Osiris sein, die versucht rauszufinden, ob er mehr weiß und ihr sagen kann, wo das da geht ist.
Mhm. Ja, du redest aber nicht mit der ganzen Welt, sondern mit mir. Mir kannst du es doch sagen.
Ja, ja. Mhm. Das wiederum macht es natürlich eher verdächtig, dass das vielleicht Osiris ist, die sehr gut schauspielert.
Ja, deswegen ist sie für mich auch so, das kann man anders sehen, klar, also gibt keine Belege in irgendeine Richtung. Wir wissen auch nicht, was sie noch weiß oder nicht, weil wir sehen ja irgendwann nur, dass sie von Osiris befreit wird. Spoiler Ende. Und danach sehen wir sie aber auch wieder nie wieder. Das heißt, wir wissen gar nicht, selbst in Zukunft nicht, wie das war, wann das passiert ist, ob das schon früh, spät, gar nicht, keine Ahnung, passiert ist.
Warum braucht Osiris eigentlich Hilfe, um das Stargate zu finden?
Ich meine, naja, das Stargate stand halt in Ägypten damals noch.
Ja, aber Hathor hat auch keine Hilfe gebraucht.
Ja, aber Hathor ist im Vergleich zu Osiris ja eine Königin. Vielleicht haben die einen anderen Sinn für das Tor.
Aber Osiris ist die Mutter aller Götter.
Osiris ist wenn dann der Vater.
Ja. Oder der Vater, okay. Achso, nur die Königin hat diese Features, nicht der Göttervater. Das ergibt Sinn, ja.
Ich gehe davon aus.
Deswegen, also aber sie weiß, dass es da jetzt Stargate heißt, von daher.
Das hat ihr keiner gesagt, das hat mich irritiert. Die hätte eigentlich nach dem Chopper-Ei fragen müssen, nicht nach dem Stargate.
Auf der anderen Seite, wir klären ja an keiner verschiedenen Stellen, dass Chopper-Ei ausdrücklich Tor zu den Sternen heißt. Und wenn du das entsprechend halt einfach auf Englisch übersetzt, kommt da schon was Ähnliches wie Stargate bei raus.
Ja, also im Spielfilm übersetzt Daniel das mit, nee, das ist ja völlig falsch übersetzt hier nach dem veralteten Buch, wer benutzt das schon noch? Da steht das, das und das und da steht Gate to the Stars, Stargate. Also er übersetzt Chapa'ai quasi mit Stargate. Da kann sie also drauf kommen. Offensichtlich ist ja Verschmelzung mit einem menschlichen Wirt automatisch auch universal übersetzt ins Englische und dann geht das.
Nachdem du Zugriff auf alles Wissendes wird erlangst, ist das jetzt tatsächlich an der Stelle das, wo ich am wenigsten Probleme mit dir gefunden habe?
Nein, die Wirtin weiß aber nicht, dass Chapa'ai Stargate heißt, wenn sie kein Konzept für Stargate hat.
Ja, aber wenn du das Konzept von, wir haben ein Tor zu den Sternen, oder ein Tor, mit dem man Sternenreisen machen kann,
dann kannst du das erraten, ja. Da kannst du das im Englischen dir herleiten, ja. Das ja. Schon. Hat Daniel ja quasi auch gemacht. Heute sind wir noch ein bisschen aus dem Flow, haben wir noch mal lange Pause.
Ja, wir müssen da erst langsam wieder reinkommen, liebe Zuhörer.
Wenn du über die Nachnamen sprechen möchtest, dann tue ich das jetzt.
Tu es.
Das können wir an der Stelle gerne mal tun.
Die Namen von den Nebencharakterien Jordan, Rainer und Gardner und die Bezeichnung der Stewart-Expedition sind Referenzen auf die vier Green Lanterns.
So. Joe Malozzi hat auf der Suche nach einem Namen einfach mal den Nerd raushängen lassen.
Mhm. Genau.
Wäre mir so nicht bewusst geworden. Ich habe durch Stargate erst gelernt, dass es mehrere Green Lanterns gibt. Bin da aber auch nicht so drin in diesen Comics.
Also ich muss zugeben, mir wäre es jetzt auch nicht aufgefallen.
Ja.
Ich glaube, ich habe einmal den einen Film geguckt, aber der war nicht gut.
Ja, genau. Das ist genau mein Hintergrundwissen zu Green Lantern und alles, was ich aus Big Bang Theory weiß.
Und ich glaube, das mehr musst du auch nicht wissen. Weil es ist das schlechtere Comic-Universe, auch wenn Marvel sich nicht mit rumbekleckert, aber.
Also es lohnt sich mal bei Gelegenheit noch das DC Animated Universe irgendwie reinzugucken, wo man so Anfang der 2000er einen Haufen Zeichentrickserien für Kinder gemacht hat. Die sind auch noch ganz nett.
Stimmt.
Frag mich jetzt aber bitte nicht, welcher der Green Lantern-Versionen dort relevant war. Da bin ich überfragt.
Ist ja auch egal, über die reden wir ja jetzt nicht.
Worüber wir hier reden können, ist, dass in der Folge offensichtlich nochmal so ein bisschen Zeit zu füllen war und sie das sehr schön gemacht haben mit Szenen, wie Tiak dazu genötigt wird und dann ist mit Jack an einem Teich zu stehen, in dem keine Fische sind und zu fischen und nicht so richtig zu verstehen, warum eigentlich.
Weil er eigentlich Sam mitholen wollte und sie nicht wollte.
Ja, ja, genau. Und dann dreht er sich um zu Tiak und sagt, ja, Tiak, dann nur wir zwei.
An dem Motorrad.
Ja, genau. Das.
Ja, und du siehst schon direkt die Begeisterung von Tiak, wenn Jack sagt, dann nur wir zwei.
Ja, sagt dann jetzt sogar noch so, seid ihr sicher, ich könnte auf jeden Fall irgendwie noch mitkommen und vielleicht braucht ihr noch Hilfe beim Übersetzen von Zeug oder so.
Das passiert danach, ja. Daniel ruft ihn ja an,
Telefon. Ach so, ja, das war beim
Anrufen. Du hast doch nicht etwa auf Bitten von General Hammond.
Und genau, Daniel ruft halt an und fragt ihn nach einer Übersetzung zur Bestätigung. Und Tiak sagt dann zu ihm, also falls ich noch irgendwas für dich tun kann, ich würde sofort ins Target Center zurückkehren. Und nachdem Daniel sagt, nein, danke, ich komme ganz gut zurecht, sagt Tiak so ein bisschen leiser, so rumgedreht ins Telefon, ganz sicher?
Ganz sicher.
Er will da auf jeden Fall.
Der Hilferuf von Tiak und Daniel ist so in seinem Element, dass er es total nicht verstanden hat.
Währenddessen ist Tiak die ganze Zeit Moskitos am kaputtschlagen, die irgendwie an seinem Hals oder Hinterkopf sitzen.
Ja, ich verstehe auch nicht, wie er richtig Daniel verstehen kann, weil er das Telefon über dem Hut hat.
Ach, das Ohr. Das geht.
Aber schwierig. die Einstellung von dem See wollten sie eigentlich von einem Boot aus filmen, aber es wurde ihnen nicht erlaubt, aufs Wasser zu gehen.
Und von der Versicherung oder von den Leuten, die in der See gehört haben?
Nein, von gehört dem. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
Wasserschutzgebiet.
Nein, das ist kein Wasserschutzgebiet, aber das. Ich hab wieder
um drauf fahren zu dürfen, bräuchten sie eine Angelgenehmigung, aber da keine Fische sind, haben sie die nicht gekriegt.
Nee, es war ihnen einfach nicht erlaubt, mit dem Wasser in Berührung zu kommen, egal in welcher Form.
Ah, okay.
Und an dem Haus an sich darf auch nichts gemacht werden. Die Hütte gehört dem Greater Vancouver Regional District. Und es ist Teil von diesem Parksystem, das in Vancouver angelegt ist. Und von daher durften die dann nicht aufs Wasser.
Vorne dran schon im Stargate Center, als Jack und Tiak dann losdüsen wollen, gehen sie zum Aufzug und Hammond geht ja noch so hinter ihnen her und Jack verabschiedet sich dann damit, dass er so, also falls sie uns holen kommen, wegen irgendeinem Alarm, überlegen sie sich das gleich, damit wir hier bleiben können. Ansonsten, wenn Tor mich braucht, soll mich einfach rausbeamen. Und wenn die Tok'ra mich brauchen, das können sie vergessen.
Ja, auf die Tok'ra ist Jack im Moment nicht so gut zu sprechen. Warum nee, überhaupt bloß? Nicht. Wir sind ja jetzt immer noch relativ dicht an der Story von, sie haben ihn für einen Verräter gehalten.
Ja, aber wenn Tor.
Wir setzen ihm ein Symbiont ein.
Und sie schleppen immer irgendwelches Zeug an, was dann echt nach hinten losgeht für uns.
Guck mal, diese lustigen Armschienen. Wollt ihr die mal anziehen? Ja, ich find's aber schön, wie er sagt, Thor soll mich einfach hochbeamen. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob er sich denkt, Thor darf immer. Also, wahrscheinlich ist eine Kombination aus, wenn Thor mich braucht, gerne.
Thor ist es eh egal.
Und, genau, wenn er das machen will, habe ich eh keine Chance.
Ich glaube, so ist eher Resignation. Ich kann's eh nicht verhindern. Und der ist meistens ganz okay.
Der ist wenigstens klein und süß.
Ja. Die einzigen Änderungen, die sie vorgenommen haben an dieser Hütte, um nochmal auf diese Hütte zu kommen, dieser kleine, die Tanne, die hinter Jack steht, die steht da normalerweise nicht und sie haben so ein bisschen Moos dran gemacht, damit die ein bisschen verwitterter wirkt. Aber das ist das Einzige, was die an dem Set geändert haben.
Fasst da nichts an, aber bemoosen dürft ihr, was?
Ja, weil das konnten sie ja nachher wieder abmachen.
Ah.
Weil die Hütte sieht normalerweise sehr gepflegt aus. Ich habe jetzt keine Bilder gefunden, aber ich habe das gehört. Irgendjemand war dort an der Hütte für irgendwelche Dreharbeiten, auch ein Stargate-Fan, und dann hat er gedacht, ich weiß nicht, irgendwie, das kommt mir bekannt vor, läuft dann und denkt dann, und dann läuft er so ein bisschen um den See rum und sieht dann die Hütte aus der Perspektive und hat so, oh, natürlich. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja.
Aber du hast gerade eben schon angesprochen, dass Sam ja gesagt hat, nee, sie würde gerne lieber im Labor bleiben und da was arbeiten. Und du hast gerade eben schon mal erwähnt, was das für eine Arbeit war.
Ja, sie bastelt lieber an einem Motorrad rum.
Man denkt ja zuerst, sie will jetzt nochmal irgendwie einen Aquada-Reaktor tunen, aber in ihrer Freizeit macht sie zwar auch Engineering, aber dann doch wenigstens mal was anderes. Ne? Mit Hilfe von Cider.
Kontrastprogramm.
Danke, Satin.
Ja. Auch sehr schön. Wir sehen aber nie, wie sie das Ding fährt, oder? Nee. Ist eigentlich schade.
Wie sie das auch durch den normalen Aufzug runterbekommen hat.
Ja gut, das fragt man sich bei einigen Dingen. Also es muss irgendwie noch so einen Frachtaufzug geben, weil so einen Malp transportierst du auch nicht im normalen Personalaufzug. Ja,
sie haben oben die Luke aufgemacht, wo sie sonst das Stargate rein und rausheben und dort das Motorrad runtergelassen.
Ganz genau. Davon würde ich auch rausgehen.
Ja, Sam ist in der Lage, das Ding zu zerlegen, zusammenzubauen, ohne dass nachher Teile übrig bleiben.
Ist ja auch nicht von Ikea das Motorrad.
Also bei mir ist das keine Einschränkung auf IKEA-Produkte, dass nachher Teile übrig bleiben, wenn ich was zerlege und wieder zusammensetze.
Liebe Grüße an Bluebricks, bitte, ich habe immer noch 20.000 Teile von meinem Adventskalender übrig. Aus einem gewissen anderen Franchise aber natürlich. Wie wäre es denn nächstes Jahr mit dem Stargate-Adventskalender übrigens, wenn ihr schon dabei seid? Aber gut.
Das wäre eine super Idee.
Ja.
Nachdem sie jetzt ja ein paar da kommen wir vielleicht am Schluss mal noch kurz dazu, dass es ja jetzt Bluebricks Stargate-Dinge gibt.
Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich die Teile hier auf dem Schreibtisch sehe. Aber zu der Folge nochmal zurück. Moment, wo war ich stehen geblieben?
Aber bevor du weitergehst, kann ich gerade noch einen Satz sagen, weil das Zitat fand ich schön. Wir waren jetzt gerade bei diesen Freizeitaktivitäten ja noch. Als Tiak mit Daniel telefoniert, wir hören nicht, was Daniel fragt. Aber vermutlich fragt er, und habt ihr schon was gefangen?
Nein, es nennt sich nur Angeln.
Du bist gemutet. Ich glaube, ich bin gerade auf den Mute-Button gekommen. Daniel Jackson, wir haben nichts gefangen. Es nennt sich bloß Fischen. Da kann man sich ja denken, was die Frage von Daniel vorne dran war. Das war Sekunden, nachdem O'Neill seine schöne Rede gehalten hat, in der er erklärt hat, es geht ja um den Akt des Fischens, nicht darum, wirklich Fischen zu fangen. Ich glaube, dafür musst du aber auch echt gemacht sein, für so ein Hobby.
Ja, wie für jedes Hobby, wo du dich reinnörden kannst.
Ja, okay, prinzipiell schon, aber stundenlang da zu sitzen an einem Weiher, wo du weißt, ich habe hier seit Jahren noch nie was gefangen und trotzdem immer wieder, du könntest dich ja auch mit einer Flasche Bier einfach da auf den Steg hinsetzen und die Aussicht genießen, aber nein, er hat eine Angel, er wirft es auch immer wieder aus und er weiß ganz genau, er fängt
es an. Ja, dann kannst du sagen, du hast was getan, da fühlst du dich nicht schlecht, weil du nichts getan hast.
Also, ich war fischen, ja. Klingt besser als ich habe rumgesleckt und ein paar Bier getrunken.
Ja, das ist okay. Kein IT-Land, ne?
Das ergibt Sinn.
Wir können das.
Compiling.
Und Brosen, kein Thema. Aber versetzt sich in so ein Militär, der braucht was zu tun, physikalisch.
Gut.
Dann aber gleichzeitig Kontrastprogramm bitte, weil sonst bist du auf einem Einsatz und musst alle 5 Sekunden auf irgendeinen Scheißtrick reagieren.
Das stimmt.
Deswegen, so ein See ohne Fische ist da ideal. Er weiß, er tut was, aber er weiß auch, es passiert nichts. Das ist schon nicht dumm.
Gut, du wolltest aber gerade irgendwo auf was anderes raus. Ich wollte nur noch das Thema mit dem
Fischen. Während der Dreharbeiten wurden keine Fische verletzt.
Nee, aber Daniel.
Und keine Schauspieler, obwohl das teilweise eine knappe Sache war.
Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Es ist so, ich konnte es nicht nirgendwo jetzt prüfen, aber im IMDb steht der Fun-Fact drin, also Fun-Fact, dass Osiris Daniel so sehr... Das ist gestrangelt him, also irgendwie gewirkt hat, dass Michael Shanks pass out, also
bewusstlos wurde.
Ich habe mir die Audiokommentare angehört und die haben es nicht erwähnt. Wenn es passiert wäre, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass sie es gesagt hätten, aber ich konnte es auch nicht verifizieren.
Wer weiß, während der Aufnahme der Audiokommentare war da vielleicht noch die Rechtsstreit am Laufen, da hält man die Klappe über sowas. Die Actors Guild ist noch damit beschäftigt.
Na gut, die nehmen die Audiokommentare ja erst eine Weile danach auf.
Ja, schon klar.
Nicht.
Das aber heißt, tatsächlich gab es noch eine andere Sache, wo man noch hätte Schauspieler verletzen können. Und zwar hat Amanda Tapping erzählt, als sie da diese Szene mit dem Dünenbuggy gedreht haben, muss Michael Shanks wohl gefahren sein, wie von der Tarantel gestochen. Und sie hätten ein paar Mal echt Angst gehabt, dass sie jetzt gleich samt Dünenbuggy irgendwie hier einen doppelten Salto mit Rittberger machen und sich dann in Einzelteilen hinterher wieder auflesen müssen.
Also ich fand das Gefahr von dem davon ja schon allgemein sehr gewagt, was man so gefilmt hat.
Ich aus der Folge mitgenommen habe, ist, ich steige niemals, wenn es über Dünen geht, zu Daniel ins Auto. Aber
ja, der ist halt von Helios irgendwie ganz andere Dinge gewohnt. Ja. Der ist schon froh, dass es keine Kamele sind, auf denen er da reiten muss.
In der einen Einstellung muss dieses Auto aber gezogen worden sein, weil der lenkt, aber du siehst, dass die Räder sich nicht bewegen.
Okay.
In die entsprechende Richtung. Also muss der hinter irgendwas hergezogen worden sein.
Wenn du jetzt nicht die Räder erwähnt hättest, hätte ich gesagt, ja, Sand ist halt so eine Fahrbahn, aber so gesehen.
Das klingt wirklich wie Lenkrad ist nur ein Prop. Ne?
Wäre wahrscheinlich
wie gesagt, nicht die ganze Zeit, weil man sieht ja, wie sie fahren, aber in der einen Stelle.
Spannend.
Ja. Es ist auch spannend, dass Daniel mit einem GPS-Gerät nach einer Quader sucht.
Ja, deswegen.
Das ist ein aufgemotztes GPS-Gerät.
Ist es definitiv nicht.
Das Sam einfach mal mit so einem Schraubenzieher dreimal reingehackt und hat gesagt, hier, jetzt ist es ein Aquada-Scanner.
Ja, so funktioniert das doch. Und dann hat es reingehackt und benutzt es dann in Ägypten als GPS-Sender.
Ja, was?
Das ist dasselbe Prop. Das gleiche Prop, was Daniel auf seinem Schreibtisch findet, ist, das benutzt Sam nachher in Ägypten für zu navigieren.
Ja, es kann ja beides, ist ja gut. Das hatten sie noch da rumliegen.
Also ach so.
In wie out of universe, passt schon.
Was?
So schlecht wie die Effekte fanden, sie wurden, glaube ich, für einen Award nominiert, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Yep. Die visuellen Effekte haben 2001, also sie haben keinen gewonnen, aber sie waren nominiert nochmal für den Leo Award. Und zwar das Visual Effects Team bestehend aus Michael Commons, Shannon Gurney, Kent Matheson, Judy Shane, Eric Ellefson, Jason Maxer, Rosanna Lepre und Bruce Voloshin wurden da nominiert. Hat wohl nicht für Screen gereicht, aber ich meine, nominiert werden bei so einem Award ist ja schon mal was wert. Können die sich bitte irgendwie Teams mit einfacheren Namen zusammenstellen? Das ist ja mühsam hier. Macht das doch hier für Spaß, also wirklich.
Dann lass die mal sowas wie Kaspari aussprechen, als Engländer oder Amerikaner dann.
Mein Vorname ist Uwe und ich arbeite bei einer amerikanischen Firma. Kaspari ist nicht das Problem.
Okay, sei es wie es sei, aber ich wollte nur darauf hinaus, für uns sind die Scheiße.
Sonst ja klar, natürlich. Der Joseph Melosi hatte ja auch noch vor, auf dieser Episode basierend noch eine zweite Geschichte zu schreiben, die Geschichte weitererzählt. Dazu ist es leider nie geworden. Nachdem ich jetzt den Anreißer gelesen habe, was er da für eine Idee hatte, hätte ich es aber gerne gesehen.
Was war die Idee?
Die Idee war, SG-1 ist auf einem anderen Planeten und stellt dort fest, dass irgendein anderes Team ihnen mit einem spektakulären archäologischen Fund zuvorgekommen ist. Und dieses andere Team ist angeführt von Steven Rayner. Und der Steven Rayner macht das Ganze auf Fremdplaneten rumlaufen und dort Dinge finden, weil er von einem reichen Industriellen finanziert wird. Und der reiche Industrielle hat mit den Russen einen Deal gemacht. Und also es gibt ja so eine ähnliche Story mit hier, das Russengate wird vom NRD benutzt und so. Aber eigentlich war da mal die Idee von Melosi, dass dann der Rayner da einfach rumläuft auf einem anderen Planeten. Und der finanziert hinten dran aber nicht irgendein amerikanischer Geheimdienst ist, sondern einer mit viel Geld hat den Russen Geld gegeben, damit der Rayner da Dinge tun kann. Und dann treffen sie den da auf einem anderen Planeten und der gurkt da rum und macht da irgendeinen Quatsch. Das hätte ich geguckt. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Könnte man in die nächste Stargate-Serie einbauen.
Neues Spin-off.
Steven Rayner. SG Rayner. Nee.
Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz, dann bitte.
Oh Gott.
Und er kriegt eine Peitsche.
Ja gut, okay, der Schlapphut und die Peitsche würde ihm als Outfit schon passen. Das SG-1 Indiana Jones Crossover.
Wer kennt es nicht?
Es gab wohl mal die Idee, in so einem Indiana Jones Film irgendwas mit Aliens zu machen, aber zum Glück wurde das nie umgesetzt.
hat lang gehalten, ja, muss man sagen. Sonst wäre es ja vielleicht auch ein schlechter Film geworden, das will man ja nicht riskieren.
Und eine Frage, die jetzt eher an Pascal und Christian hier geht, als an Stefanie, wie ich leider sagen muss. Habt ihr euch auch so gefreut, als es hieß, habt ihr kein Backup der Daten? Und ihr macht so eine große Kiste auf, wo ganz viele Floppy-Disks drin sind. Und man sofort merkt, ach ja, klar, 2000er.
Ja, wobei Anfang 2000er, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem halbwegs renommierten Archäologieinstitut hätte ich erwartet, dass sie den Scheiß auf CD rumgebrannt hätten.
Nein. Nicht, wenn das Daten sind, die noch bearbeitet werden. Höchstens für Archivzwecke.
Du hast die Philfak 2007, 2008
okay, dann alternativ, wenn es um ein Backup geht, dann auf Band und nicht auf Diskette.
Nee, das wurde alles von dem noch selber gemacht.
Also mein Zahnarzt hat bis 2010 seine Backups gemacht, indem er 5 Kisten mit Disketten hatte und jeden Tag eine andere Kiste für Disketten holte und hat die Reihe umbenutzt. Das war dann quasi das umlaufende Backup. Und am Wochenende hat er dann immer die mit nach Hause genommen, falls die Praxis abbrennt.
Siehst du?
Spannend.
Ja.
Für die Jüngeren unter euch, dieses Speichersymbol bei Office. Das ist da konnte man Daten drauf.
Ihr habt das alle schon mal gesehen.
Ihr habt das alle schon mal gesehen, wenn ihr auf den Speichern-Button gedrückt habt. Ja. Das stimmt, es gibt ja inzwischen Erzählungen von Kindern, die zu ihren Eltern sagen, wenn der Papa irgendwie aus einer Schublade eine Diskette zieht, huch, du hast das Speichern-Symbol 3D gedruckt.
Mhm. Ja. Naja, nicht ganz so unrecht. Selbst wenn es erstmal nur eine Legend war, ich kann es mir trotzdem vorstellen.
Ja, total.
CDs sind ja jetzt auch Vintage.
Das Bildsymbol für Speichern, was genommen hast, weil was dir vertraut war als Speichern.
Es gab tatsächlich, jetzt schweifen wir natürlich mal wieder ab, aber es gab tatsächlich mal Versuche von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein größerer Softwarehersteller, dass man da wirklich was anderes nimmt, irgendwie einen USB-Stick als Symbol, aber das ist halt einfach nichts, was du in so einem kleinen Icon gut erkennen kannst. Und die sind dann auch wieder zurück zu Floppy-Disk gegangen, weil das halt einfach gut funktioniert und heutzutage tatsächlich von jungen Menschen als Speichersymbol erkannt wird, obwohl die keine Ahnung haben, wo das Icon herkommt. Mhm. Das ist einfach Selbstläufer geworden als Symbolik. Andererseits sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, ich weiß, irgendwer hat sich mal gemeldet, von wegen ist jünger, aber der größte Teil unserer Zuhörerschaft hier ist, glaube ich, alt genug, um noch zu wissen, von was wir hier reden.
Ich gebe den Jungen nur eine Chance.
Ja, natürlich, natürlich. Wir müssen ja offen sein für nachwachsende Stargate-Fans, die nicht wissen, was das für eine Kiste war.
Genau.
Mit den komischen Plastikdingern.
Ja, die gab es früher noch viel größer, das sind schon die kleinen.
Ja. Die wurden schon nur noch, ähnlich wie bei dem Symbol, übertragend nur noch Floppy Disk genannt. Eigentlich waren die ja gar nicht mehr Floppy.
Nee, die waren ja schon was anderes.
Zurück zu Stargate.
Chessmaster 2000.
Was?
Ey, auf dem Rechner.
Das ist mir nicht aufgefallen, echt?
Das war Chessmaster 2000. Und die zeigen also, haben nur so einen Ordnerübersicht gezeigt. Und da war Ordner Chessmaster 2000.
Schön.
Also die haben die Rechner schon sehr authentisch gestaltet, das muss ich ihnen echt zugestehen. Das hätte man nicht machen müssen. Aber einerseits fand ich es cool,
wo die. Nur mit der Tastatur bedient?
Ja. Es war, glaube ich, ein 3.11, Windows 3.11 war es. Oder 3.1, den Unterschied sieht man nicht immer ganz genau.
Nee.
Aber Tastatur war sinnvoller als Maus. Es gab aber eine Maus.
Also so ist nicht.
Aber hat auch nicht reingesprochen, so wie Scotty. Wo war ich? Ich fand diese Authentizität halt auch schön, weil gerade so Filfhackler-Archäologen sowas sind ja dafür bekannt, dass sie eher dann erstmal die ältere Technik nutzen. Nicht diese hochmoderne hochmodern damals auch, aber einen Rechner mit schöner UI, mit modernen CDs hätte es ja damals auch schon gegeben zum Speichern oder eine externe Festplatte oder sowas. Wäre ja schon alles möglich gewesen.
Du meinst, es war eine bewusste Designentscheidung, da einen alten Computer und Disketten
zu stellen? Ja, sowas von. Ja. Und insbesondere, dass der Professor so einen nutzt, dann auch noch, obwohl er der höchste im Amt ist. Ja. Das finde ich schön, das ist gut. Also ist ja heute auch noch authentisch, dass die eher die ältere Hardware nutzen, aber damals umso mehr. Und da konnte man den Kontrast halt schön darstellen.
Ich könnte jetzt nochmal anfangen zu erzählen, wo ich im beruflichen Umfeld erlebe, dass auch Windows 3.11 Rechner immer noch benutzt werden, aber das sprengt den Rahmen hier.
Ich wollte gerade sagen, dann wir sind hier nicht bei ewig reden, bis das Codewort kommt,
wie der Podcast heißt. Nicht?
ich würde ja sagen, wir können mal so einen Retro-Tech-Podcast machen, wo wir drei einfach Stefanie erzählen, wie das mal mit Computern früher war. Aber das Problem ist,
ich habe nicht aufgehört, ich habe nicht zugehört. Was war?
Ja, alles gut, nichts Wichtiges.
Genau das, genau das. Nach 2 Minuten hört man halt auf einer Tonspur nur noch ein Schnarchen. Das hilft dann ja auch nichts.
Ach, ich kann mich auch anderweitig beschäftigen. So ist nicht.
Haben wir noch was zur Folge? Ich hätte noch einen Punkt mir notiert. Nee, habe ich nicht. Doch.
Nur einen Punkt?
Ich habe jetzt meine Folge, was nicht auf einem langen Notizzettel steht.
Ja, genau. Mir ist nur aufgefallen, es kommt ja noch eine Folge, wo Sam zeigt, dass sie überraschend gut zielen kann mit einer P90 und da auch mal so einen Strick durchschießen kann. Okay, sie war kurz vorher K.O., aber trotzdem, mit einer Pistole ist das Zielen offensichtlich nicht so ihre Stärke. Also ich würde behaupten, der Zwischenraum zwischen so Ringtransporterringen, dass man da nur die Ringe trifft, da dazwischen zu treffen, ist einfacher als auf 100 Meter Entfernung so einen Strick durchzuschießen.
Aber vielleicht ist es zwischen den Ringen auch so schildmäßig abgeschirmt.
Nee, ja, dann haben sie das nur nicht animiert. Was man sieht, sind halt jede Menge abprallende Kugeln an den Metallringen. Ne?
Ja, also ich hatte auch eher so das Klonk im Gedächtnis als das was man gehört hätte oder gesehen hätte.
Man hat auch immer zu jedem sein. Akustischen Schuss hat man einmal so einen Klonk gesehen. Also sie trifft halt einfach nur die Ringe. Ja, also mit Pistole und vor allem wahrscheinlich, wenn sie kurz vorher noch K.O. war und gerade erst wieder aufgerappelt hat, da kann sie leider nicht so gut zielen, sonst hätten wir vielleicht von Osiris doch nicht mehr so oft so viel gesehen.
Na gut. Raumschiff hat bestimmt einen integrierten Sarkophag.
Also stimmt, sie war ja schon in den Ringen. Sie wäre verletzt gewesen, aber trotzdem. Ja, aber wird sie mit den Ringtransportern direkt in den Sarkophag gelegt? Ansonsten wird's eng.
Naja, es ist ja eine Pistole und keine Maschinengewehr, das heißt, sie wird höchstens verwundet und ich würde eher nicht sterben sofort.
Na gut, also, aber sie hat ja noch das Betäubungsmittel Intus.
Das ist richtig.
Das ist cool, dass sie aber verblutet. Irgendwie nicht gleich ausgeschaltet hat, obwohl Fraser ja gemeint hat, oh, ein Tropfen und dann war's das.
Ja, das okay. Weiß Osiris aber nicht.
Aber vielleicht zumindest nur für den Symbionten, aber nicht, wenn der im Wirt ist.
Ja, vor allem finde ich das wieder eigentlich relativ gut und realistisch auch mal. Das krankt ja leider wie viele andere technische Dinge bei so Sci-Fi immer. Woher so, also sie hat hier einen Symbionten, der in einer Flüssigkeit liegt, die sie gerade zum ersten Mal sieht und eine halbe Stunde später kann sie daraus was extrahieren, wo sie genau berechnen kann, wie viel man braucht, um einen Symbionten K.O. zu machen. Ja, dass das eine gewisse Ungenauigkeit hat, nehme ich. Das ist okay.
Aber sie hatten doch vorher schon an Symbionten Beruhigungsmittel.
Ja, aber sie hatten noch nie so ein wirksames Beruhigungsmittel wie das, was in dieser Kanope drin war. Und deswegen hat sie daraus dann irgendwie Symbionten-Betäuberstoff gemacht.
Ich hätte nicht gedacht, dass es extra Stasiskapseln für Symbionten gibt. In so klein.
Ja, die gibt's nur zwei. Die hat sie Tech persönlich gebastelt.
Ja, der.
Da hatte Daniel aber auch so einen schönen Lauf an Bragging. So, ja, was ist denn hier mit Sitesh? Seth, ja, den haben wir getötet. Ah, übrigens, Ra haben auch getötet, Nato haben wir auch getötet und den haben wir getötet. Es gibt ja dieses schöne Meme mit hier Captain America kennt zwei Götter persönlich, glaubt immer noch nur an den einen christlichen Gott. Dann, was war das noch? Hat einen Gott kennengelernt, glaubt immer, ist immer noch Atheist und dann halt das SG-1-Team so hat 17 Götter kennengelernt, hat sie alle umgebracht. Und, die Szene hier spielt da natürlich wunderbar rein, wie er dann erstmal ihr erzählt, so übrigens, wir sind übrigens die Göttertöter hier, habe Angst vor uns.
Ja, oder sie hat immer nur mitgezählt, okay, war eh mein Feind, wunderbar.
Das war ja dann das Resultat. Also Daniel erzählt, wen wir alles auf dem Gewissen haben und sie so, ah cool, da habt ihr meine ganzen Gegner schon ausgeschaltet. Also Apophis schon zweimal. Cool.
Apophis schon mehrfach, aber
ich meine, dass sie davon ausgeht, dass das Machtgefüge unter den Systemlords noch genauso ist wie damals, als sie da irgendwie eingetuppert wurde. Das könnte sich ja auch anderweitig seitdem verschoben haben, aber daran scheint sie erstmal nicht zu glauben.
Ja gut, zwischenzeitlich ist Anubis aufgestiegen und wieder zurückgekommen, von daher immerhin.
Ja. Gut, das ist jetzt aber auch keine Leistung, frag mal Daniel.
Tja.
Stefanie, du hast gerade eben so geklungen, als hättest du noch ganz viele Dinge zu erzählen. Ja, dann legen wir los hier.
Der Drehort für das Museum, in dem sie arbeiten, das ist ein Museum, aber es ist das Maritimmuseum in Vancouver. Und sie haben es nur genommen wegen dieser tollen Architektur. Also es ist nicht das Gebäude von außen, was gezeigt wird. Sie haben es aber genommen wegen der tollen Architektur, auch in wegen diesem Büchereigefühl, was es vermittelt durch diese ganzen Bücherregale. Und mit den Fenstern, da hatten sie dann eine gute Beleuchtung für das Set und gute Punkte, wo sie ansetzen konnten mit der Kamera für die Winkel zum Drehen. Und es ist wieder eine Folge, wo wir nicht mit unseren Hauptcharakteren starten, sondern wo wir mit anderen uns unbekannten Charakteren starten.
Das ist richtig, ja. Davon gibt es so viele gar
nicht. Ich wusste gerade, als ich mir heute Mittag nochmal meine Notizen angeguckt habe, habe ich nicht mehr gewusst, was ich mit dem Kommentar meine. Dann habe ich die Folge nochmal angeguckt und habe gedacht, ah ja, stimmt, darauf wollte ich vor 5 Wochen hinaus. 5 Wochen? Keine Ahnung.
Haut jetzt hin. Hast du aber gespoilert, dass wir lange nichts gemacht haben.
Das habe ich am Anfang.
Hat ja zum Glück noch keiner erwähnt. Die Zuhörenden, die das irgendwie im Jahr 2371, das ist ungefähr das Jahr 200 irgendwas der Aschenregierung, wenn die dann diesen Podcast noch hören, dann haben die das gar nicht gemerkt, dass da eine Pause war, wenn wir es nicht erwähnt hätten.
Du bist aber Optimist.
Was? Ich hoffe, dass die Aschen noch kommen.
Dass es noch bis 2300 dauert, bis die Aschen die Macht an sich reißen.
Nee, da haben sie ja schon das Jahr 200 ihre Regierung, habe ich gesagt.
Die Szene mit dem Heftchen, wenn du Neil dieses Heftchen durch sie durchblättert und Daniel fragt, was liest du da? Und er meint, ach ja, das, ich find's eigentlich doof, aber T-Rex steht da voll drauf. Die Szene wurde eigentlich gedreht, während sie die Folge 2010 aufgenommen haben.
Oh.
Das muss man aber wissen.
Inklusive, dass er sagt, gib mal her? Oder nur der Teil bis dorthin?
Das wurde nicht näher definiert in den Audiokommentaren, ja.
Nee, es ist ein Schlüssel drin.
Es kann gut sein. Spätestens, wenn er auf die Zeitung drauf guckt.
Ja. Gut, kann natürlich sein, dass in 2010 Daniel gesagt hat, gib mal her, spannend. Und sie haben jetzt halt einfach dann das Topic, warum er da was spannend fandet, geändert. Ist ja gut möglich. Wie O'Neill erst erklärt, dass er das ja total dämlich findet, aber Tiag mag es ja, um dann erstmal sein Horoskop zu lesen.
Die Horoskope. Sie machen eine Reise. Ah, nicht Osiris. dann haben wir am Anfang ja die Aufnahme auf dem Friedhof und sie haben extra darauf bestanden, dass wenn Daniel und Sarah spazieren gehen, dass man diesen Springbrunnen im Hintergrund sieht, einfach weil es ein nettes Detail ist. Und dann wurde die Bank, auf die sie sich setzen und miteinander reden, die wurde umgestellt, damit sie beide schön angestrahlt sind vom Licht.
Okay.
Ich glaube, die wurde dann noch 2-3 Mal versetzt, damit sie immer schön im Licht waren. Aber es war halt nur in dieser kurze Zeitraum, wo sie es dann drehen konnten. Aber ja.
Film und Film. Ja, für so Sonnenuntergangsdinge oder so, allgemein spezielle Lichtverhältnisse, muss ich immer schnell sein dann, das ist richtig.
Ja, Film- und Fernsehbusiness, wo wir sogar einen Friedhof umräumen, um eine bessere Lichtperspektive zu haben.
Ja, die Lichtperspektiven in der Folge sind eh echt gut. Auch zum Schluss dann, wenn sie in diesem Tempel drin sind und diese Lichtstrahlen so von hinten auf Osiris drauf strahlen und sie dann so in diesem Lichtkegel steht. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, das war nur ein toller Effekt, den sie dann erwischt haben. Und
also von Osiris war das bestimmt beabsichtigt.
dann die Szene mit, wenn Daniel mit Tiag telefoniert an dem See, das war die allererste Aufnahme für diese Folge. Und eigentlich sollte das in Boston sein, wo Daniel studiert hat und wo er seinen Professor besucht und die Beerdigung ist. Aber aus reiselogistischen Gründen ist es dann doch nicht Boston geworden, sondern Chicago. Weil er ja öfter hin und her fliegt. Und Boston wäre dann einfach zu lange gewesen.
Aber innerhalb von 5 Minuten in Ägypten sein ist okay.
Fairerweise, ich glaube, Colorado Springs ist eine dreiviertelste Flugstunde von Chicago weg oder so. Also das ist schon ziemlich kurz.
Ja, das ist aber nicht Ägypten.
Das ist richtig.
Ja, klar, damit das in der Story nicht total weird wirkt, dass er sagt, ich wollte nochmal hin und zurück und nochmal hin und zurück. Nach Ägypten geht es ja am Schluss nur noch einmal und aus der Not heraus.
Ja,
und wahrscheinlich nicht mehr.
Ich frage, wie Osiris dann da hinkommt. Die haben da nur 2 Jeeps stehen. Und die war in keinem von beiden.
Ringteleporter.
Den hat sie doch.
Das hätten die gemerkt. Und wo soll die anderen Ringe sein, die sie benutzt haben? Das ist nicht, wie Ringe funktionieren.
Details.
Du kannst dich da nicht von einem Ort zum anderen beamen.
Naja. Nee, die Diskussion hatten wir letztens schon. Ja, aber sie kann ja dahin geflogen sein und dann hat sie sich ein Uber bis zur Pyramide geholt.
Ja. Nein.
Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Sie ist ja insbesondere
sonstigen vor Tagesprogramm über
Daniel in Ägypten gewesen.
Ja.
Also, das und war die zeitliche Abfolge,
nicht, dass
war auch
Steven
spannend.
Sie mitgenommen hat.
Eher nicht, weil Steven war ja schon weg, als sie noch nach ihm gesucht haben. Also zumindest offiziell nach ihm gesucht haben.
Und ich denke mal, Steven ist mit einer normalen Passagiermaschine geflogen. Und ich denke, Sarah muss auch mit einer normalen Passagiermaschine geflogen sein. Hm. Und ich denke, die anderen sind definitiv mit einer Militärmaschine eingetrudelt.
Mit Sicherheit. Hm. Ich weiß ja nicht, wie es ein Tal der Könige ist, aber in Cannes gibt es auch Uber-Copter.
Flugtaxis.
Ja, wortwörtlich. Da gibt's Flugtaxis, wortwörtlich. Du kannst hier mit der Uber-App dort einen Helikopter rufen und mit dem irgendwo hinfliegen. Warum ja, nicht?
In der Schweiz gab's auch ÖPNV mit einem Helikopter. Aber wir sind... Oh Gott, oh Gott.
Deswegen, ich habe ja keine Ahnung, wie das ÖPNV-Angebot im Tal der Könige ist. Vielleicht gibt's da ja auch sowas.
Besser
als... Wahrscheinlich nicht das Beste.
Doch, besser als hier. Mit Sicherheit. Aber ja, auch nur, weil es keine Kunst ist.
Hauptsächlich deshalb, weil es da keine Gewerkschaften gibt.
Ja. Die sind das geringste Problem.
Ja, Stefan, wir sind fertig mit
Dummladen. Die ganzen Züge, die ausgefallen sind in der, wegen der GDL, zählen als pünktlich. Zeitnot Ende.
Was? Nochmal. Entschuldigung, ich hab bald gerade meine Notizen gekriegt.
Das war off-topic, aber dann nochmal. Die ganzen Züge, ja, die GDL ausfallen, die zählen in der Bahnstatistik als pünktlich.
Ja, weil die sind ja nicht gefahren.
Richtig.
Genau.
Traue keiner Statistik, nee, die mich selbst gefälscht hat.
Insbesondere sind sie nicht am Zielpunkt angekommen, was das der relevante Punkt für die Statistik jetzt mal ist.
Ja.
Deswegen gibt es ja die Poifala-Wende, wenn der Zug zu spät ist, fährt er nicht bis zum Endbahnhof, dann zählt er weiterhin als pünktlich. Okay, jetzt genug off-topic mal wieder.
Ihr dürft uns gerne in die Kommentare schreiben, was davon wir hätten rausschneiden können.
Alles.
Okay. Weiter geht's mit dem, was ich aufgeschrieben habe. Ich hoffe, nächstes Mal sind die Audiokommentare spannender, echt. die sind aber jetzt auch schon 5 Wochen her. Ich habe sie mir nicht nochmal angeguckt. Ich hatte Besseres zu tun. Wenn Daniel mit der Taschenlampe durch das Archiv läuft mit Steven im Schlepptau, da sieht es ja so aus, als wäre seine Taschenlampe die einzigste Lichtquelle, die sie für den Dreh auch oder für diese Szene hatten. War aber nicht ganz die einzigste Lichtquelle und sie haben hin und wieder so reflektierende Sachen aufgestellt, sodass, wenn er dann mit der Taschenlampe so durch die Gegend geleuchtet hat, dass dann halt so Lichtreflexe zurückgekommen sind, so. Ja. Sieht man auch in der Einstellung der Folge ganz gut in der Szene. Und es ist nicht Daniels Hand, die Sicherung wieder einschaltet. Sondern ich glaube...
Okay.
Was?
Ja.
Daniel zeigt nur auf den Sicherungskasten und dann kommt das eiskalte Händchen um die Ecke, oder was?
Genau. Ja, es ist auf jeden Fall nicht seine Hand, sondern die von... einem von den Leuten am Set.
Du musst nicht flüstern.
Peter oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr!
Oh, uns fehlt hier noch die Szene, wo er das Licht wirklich anschaltet, aber er ist jetzt leider schon Feierabend. Du, komm mal gerade hierher. Wir haben ja schon mehrfach das Thema gehabt, wie Casting bei Stargate funktioniert. Wenn du blöd rumstehst in der Gegend, im falschen Moment hast du eine Rolle.
Ja.
Ist doch auch auf der Arbeit so, wenn du zu spät Nein sagst.
Es scheint hier ähnlich zu laufen, ja.
Danach, wenn das Licht dann wieder angeschaltet ist, bekommen wir den Fahrstuhl zu sehen, der gerade runterfährt und eines der Opfer von Osiris. Und die Fahrstuhltüren öffnen sich nicht, weil sie die nicht dazu bekommen haben, dass sie sich öffnen. Die haben sich geweigert.
Okay.
Die gingen einfach Fahrstuhl nicht auf, die ließen sich nicht öffnen. Ja. Zum Schluss fand aber das Ergebnis, dass die Türen zugeblieben sind, viel besser, als wenn sie aufgegangen wären.
Die Logik erschließt sich mir zwar nicht, aber okay.
Was?
Warum man das besser finden sollte.
Na gut, dann kannst du ja vielleicht, man sieht die Leiche ja nicht richtig, dann kannst du ja viel, viel schlimmere Dinge ausmalen.
Ja, okay.
Deine Vorstellungskraft ist immer schlimmer als das, was sie dir zeigen können.
Das ist richtig. Das hat schon Alfred Hitchcock gewusst.
Ja. Und die Darstellerin für Sarah, Name vergessen, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Wie auch immer. Die hat nicht persönlich vorgesprochen, sondern die hat ein Video eingereicht. Die hatte keine Zeit, persönlich vorstellig zu werden. Aber es hat ja gereicht. Oder es hat ja funktioniert.
Die hat nicht persönlich vorgesprochen, hat mein Kopfkino gerade gesagt, sie hat jemand anderen geschickt, was in dem Fall irgendwie blieb. Anna Louise Plowman war der Name,
ja, den ich gesucht habe.
Ja, ich kann leider nicht kommen, ich schicke meine Schwester, aber ich bin genauso gut.
Ja. Das ist ungefähr so hilfreich wie Murphys Gesetz wurde nicht nach Murphy selbst benannt, sondern nach einem anderen Mann gleichen Namens.
Ja. Ja, ist wichtig. Wichtige Unterscheidungen sind wichtig.
Und die Go-Ult werden gefertigt in einer Firma in L.A. aus Plastik und Gelatine.
Also boah, machst du das eigentlich mit Absicht?
Was?
Ich frage mich, wann wir hier in den Kommentaren irgendwie von so Grammar-Nazis überrannt werden. Also das mit dem Einzigste, das geht ja noch, aber Gelatine, da werde ich nervös. Entschuldigung. Du hast heute schon circa 10 Mal gesagt, das Einzigste, das lasse ich durchgehen, aber bei Gelatine hört es bei mir auf.
Ich weiß nicht, wo dein Problem ist.
zu falschen Ausspracheform von Gelatine habe ich familiären Trigger-Hintergrund, deswegen.
Dabei könnte man eigentlich schon festhalten, Go-Ul sind eigentlich Gummibärchen.
Nein, da ist ja auch ein bisschen Plastik mit dabei. Würde ich nicht essen.
Naja, würde ist bei Gummibärchen-Technik
bitte, auch. Falls jemand mal irgendwo über Go-Ul stolpern würde, nicht essen.
Zu seiner Beruhigung.
Wir essen zu Hause nachmachen.
Wenn du über Go-Ul stolperst, solltest du ihn nicht essen? Da würde Shaka dir aber widersprechen.
Oh ja.
Und die Go-Ul.
Ja, die Go-Ul selbst sogar auch.
Ja. Schmeckt wahrscheinlich wie Hühnchen.
Nee, wie Gummibärchen. Das haben wir jetzt festgehalten.
Ich glaube, wir kommen langsam über unsere Zeit. Also nicht, dass wir nicht
schon so lächerlich angefangen haben. Langsam Schlafenszeit für mindestens einen von uns, das Ruhmgeblödel nimmt überhand.
Was?
Nix. Genau. Mach du mal schnell weiter, bevor wir zu lächerlich werden.
Zu spät.
Das sind die Richmond Sand Dunes, über die
fahren. Die hatten wir auch schon mal, ne?
Ich glaube, ja.
Die kommen zum Beispiel in Staffel 1 für den Planeten der blauen Kristallwesen vor.
Ist das nicht ein Sandhaufen
im Hafen von Vancouver? Nein, das war irgendwelche Schwefel-Ding.
Was?
War das nicht ein Sandhaufen im Hafen von Vancouver?
Das, nein, das war
ja, Schwefel. Genau.
Ach so, stimmt, ja, richtig. Das war, ja, 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 okay. Ja, ja, korrekt, alles gut. Ich war nur
und die sind da immer nur im Kreis gefahren.
Der Haufen steht heute noch.
Ah, nee, ja, du hast recht, ich bin natürlich verkehrt. Was ich meine, das, wo wir die Richmond Sand Dunes schon hatten, ist hier der Tok'ra-Planet.
Ach so, ja, 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 das, ja. Mhm. Ja. Deswegen war ich wahrscheinlich auch verwirrt. Alles gut.
Und das, der Kristallplanet war das mit dem Dingshaufen im Hafen, ja, das ist richtig.
Schwefel.
Ja.
Der Tempel war ein ehemaliges Fahrradvertriebszentrum.
Okay.
Mitten in der Wüste. Da lässt sich aber nicht gut Fahrrad fahren.
Ja.
Das war ja auch nicht die Frage, es ging ja nur um den Vertrieb.
Achso.
Dann sind die Säulen diese soliden Wände, die sie haben, und dann haben sie Stoff drüber gespannt, der bemalt war. Damit es wie nach Tempel aussieht. Das mit dem Lichtstrahl habe ich schon gesagt. Ah ja, und Daniel pieks das Ding in ein Stück Schaumstoff, was unter ihrer Kleidung ist. Damit
die Schauspielerin keinen Schaden nimmt, wenn man Löcher in sie piekst.
Ja. Ja.
Hm. Hat er wahrscheinlich gemacht, bevor er kurz erwürgt wurde, ne?
Aus Rache. Daneben gepiekst. Oh, das könnte böse enden.
Ich war kurz bewusstlos, weil du mich gewürgt hast. Dafür hast du jetzt ein Bauchnabelpiercing. Haha.
Ich glaube, das war's.
Ah. Das klingt doch gut. Die liebe Osiris oder Sarah wird uns noch zweimal begegnen, aber das dauert ein bisschen. Dreimal begegnen, das dauert ein bisschen. In Staffel 5 kommt sie noch zweimal vor und in Staffel 7 wird sie noch einmal auftauchen. Aber da nur in Daniels Träumen, ich glaube, das ist nur Rückblick. Ich glaube, da wird nur eine Szene
wiederholen. Das ist nur Blende, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja.
Ja, also zweimal, wo sie noch wirklich mitspielt und einmal, wo sie noch mal irgendwie in einer Cutscene, in einer Matz vorkommt, könnte man sagen. Ja?
Nein. Also ja, Rückblende ja, aber nachher ist es doch noch selber, weil das hat ja Osiris verursacht, diese Träume. Mhm. Ah. Weil sie mit ihrem Raumschiff ja um den Planeten gekreist ist und sich mit runtergebeamt hat und Daniel in seinen Träumen.
Ich hatte gerade nicht mehr die Rahmenhandlung auf dem Schirm von Staffel 7.
Ja, dafür ist ja uns.
Bild kriege ich nicht aus dem Kopf. Mehr ist nix.
Okay. Besser ist das.
Ja, dann sind wir ja schon durch.
Schon?
Wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, wie Osiris in der eigentlichen ägyptischen Mythologie steht.
Stimmt, das kann man noch ergänzen.
Also nur ganz kurz abgerissen, eigentlich ist Isis und Osiris sind ja kein Königspaar, sondern eigentlich Bruder und Schwester.
Und ein Paar.
Genau.
Das widerspricht sich ja.
Stimmt, das liest nicht aus, das richtig sollte man erwähnen, auch kein Paar. Aber Osiris hat als Osiris Sohn ist Anubis.
Hä? Horus.
Ja. Nein, auch Anubis.
Wer den ganzen Scheiß im Detail nachlesen möchte, dem kann ich sehr gerne das Egyptian Myth, A Very Short Introduction von der Oxford University Press empfehlen.
A Very Short Introduction sind dann nur 700 Seiten, oder was?
Nein, das sind...
Stefanie dreht sich gerade zu ihrem Regal rum. Und es ist tatsächlich ein dünnes Heftchen, das könnte fast...
Ja, das ist ja A Very Short Introduction, 122 Seiten.
Ja, ja, es gibt auch hier Universe in a Nutshell, das sind auch mehr.
Nein, das sind wirklich immer nur so Very Short Introductions.
Ah ja, das... Also für die Zuhörenden, das ist wirklich ein relativ dünnes, kleines Heftchen. Kannst du uns noch mehr dazu sagen als Empfehlung, oder? Weil was steht denn da so drin? Ist das einfach wirklich so Pantheon einmal zusammengefasst, oder? Was lernt man da? Und vor allem, hast du dir das gekauft, weil wir über Stargate reden?
Nicht nur.
Nicht nur, gut.
Das bräuchte sie einen Grund für Bücher zu kaufen.
Nein, nein, das nicht. Aber in dem Fall fand ich die Frage jetzt schon spannend. So, hattest du das da rumfliegen oder übertreibst du so sehr mit der Vorbereitung auf diesen Podcast?
Für unsere Zuhörer, wir sehen ein riesiges Bücherregal. Also,
ja.
Wenn ich mal in Franchise Kaninchenloch falle, dann richtig.
Ja, so gehört sich das.
Da ist dann so Sprache und Mythos, die Götter selbst und die Mythen dahinter, der Kreationsmythos, die Landscape of Myth, Myth of Nationhood. Ja. Das sind 10 Kapitel unterteilt. Wie gesagt, das kann ich dazu empfehlen. Da ist dann nämlich auch die ganze Geschichte mit Isis, Osiris und Seth drin und Horus. Ganz schön kranker Scheiß, aber...
Ganz schön kranker Scheiß, ja. Das fasst das oft gut zusammen.
Sind halt Geschwister, was erwartest du?
Ja, aber auch die Art, wie dann Horus zustande kommt, ist... Ja.
Wenn Chaos-Familie denn richtig?
Ja, Osiris war zu dem Zeitpunkt tot. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Grund kein Hindernis, offensichtlich.
Ja, bei denen nicht.
Dann kommen wir mal zum Meta.
Zum Werbeblock für heute.
Zum Werbeblock für heute, genau. Wir hatten es gerade eben schon mal so am Rande erwähnt und über soziale Medien hatten wir es teilweise auch schon weiterverbreitet. Bluebricks hat jetzt eine F302 und eine Aurora als Klemmbausteinset ins Sortiment genommen. Können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Die Ladies von Stargate Project machen da auch eine Videoserie gerade draus. Man kann ihnen live dabei zugucken, quasi wie sie diese Dinger zusammensetzen. Auch sehr witzig mit anzusehen und sehr spannend. Ja, also ich habe mir bisher noch keine bestellt. Ich schwanke noch sehr, sehr. Also die Preise sind sehr fair, muss man sagen. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber es war mittler zweistellig. Christian, weißt du es gerade?
Auswendig nicht, aber hast recht, irgendwie Mitte bis Ende zweistellig war es. Ja. Es war für den Aufwand, das zu designen und die Teile zusammenstellen, war es gerechtfertigt. Also ja, nicht also, so Mondpreise wie gewisse andere Klemmbausteinhersteller es machen, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil sie viel weniger geklagt haben.
Nee, die Preise, wie gesagt, sehr, sehr fair. Ich habe mir bisher im Moment verkniffen, mir was zuzulegen, weil ich sowieso aktuell nur ins Regal stellen würde und nicht dazu käme, es zusammenzubauen. Wahrscheinlich werde ich das auf meine nächsten Geburtstags- und Weihnachtswunschlisten setzen. die sehen aber sehr hübsch aus. Ein bisschen schade ist, dass die Aurora und die 302 im Endeffekt als Modell ähnlich groß sind, was dann dazu führt, dass natürlich so eine Aurora sehr grobschlächtig ist, was die Details angeht. Im Vergleich aber trotzdem schick. Also ist jetzt soll es nicht abwerten. Ich hätte mir natürlich jetzt im Idealfall gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr on scale sind, damit man da dann halt auch ein bisschen mehr Kleinkram reinbastelt. Aber man hat so den Eindruck, ich glaube, das haben sie nicht gezielt irgendwo erwähnt, aber man hat bei dem, was sie auch an Werbebildern bisher veröffentlicht haben für die weiteren Modelle, den Eindruck, die sollen unabhängig davon, wie groß das Originalobjekt ist, ungefähr die gleiche Größe haben für ins Regal. Und da sieht man halt jetzt direkt im Kontrast von so einem kleinen Gleiter und so einem großen Schlachtschiff natürlich schon auch ein Unterschied darin, wie detailreich das dann halt noch werden kann. Aber trotzdem, wie gesagt, absolut hübsch. Aus meiner Sicht echt eine Kaufempfehlung und mal gucken, wann ich mir es dann hier herstelle. Ich habe irgendwo auch noch so, es gibt ja manche Modelle, die man auch verkaufen kann, ohne dass man dafür eine Lizenz braucht. Dann muss man es nur anders nennen. Bei Bluebricks gibt es auch einen schwarzen Van mit einem roten Streifen längs, der dann auch einfach nur schwarzer Van heißt. Den habe ich auch noch da rumstehen, den habe ich auch noch nicht ausgepackt. Deswegen muss ich mal gucken. Man muss ja auch Platz haben, wo man den Spaß hinstellt. Da muss ich mir noch was überlegen.
Ach, in absehbarer Zukunft stellt dein Kind noch nicht so viel eigene Möbel in sein Kinderzimmer, dann kannst du sein Ausstellungszimmer noch missbrauchen.
Ja. Das Problem ist, bis es soweit ist, dass ich das mit Kind gemeinsam basteln kann, dauert halt noch zu lange, da habe ich keine Geduld für. So, ansonsten...
Du beschwerst dich schon rechtzeitig, wenn das Kind in die Schule muss und alles. Also, es passiert dir schneller, als dir lieb ist.
Ja, das schon. Aber ich kaufe mir jetzt keine Sets, um sie hierher zu stellen und...
Dann wollte er auch eine Ausrede geben, um das ins Finanzbudget einzuplanen. Spielzeug fürs Kind.
Ansonsten, zu den Kommentaren zu der letzten Sendung, wie wir schon erwähnt haben, ist das ja auch ein bisschen her. Jetzt was Aufnahmesituation angeht, aber kann man trotzdem noch erwähnen. Wir hatten einen Kommentar auf Facebook bekommen. Genau, da hatte der Jan nämlich noch einen Erklärungsansatz, warum der Gleiter nicht schon beim ersten Testflug von TIAC anfängt, sich selbstständig zu machen. Und er meint, vielleicht wird das Signal auch erst aktiviert, wenn zwei gemeinsam im drin sitzen, und das Signal wird vielleicht auch erst empfangen, wenn man eine gewisse, das hatten wir glaube ich auch in der Folge besprochen, wenn eine gewisse Flughöhe erreicht wurde, und vielleicht hatte er die einfach nicht. Und dritter Vorschlag von ihm ist, das Programm triggert erst bei vollem Schub. Ich bin ziemlich sicher, dass TIAC den vollen Schub vorher schon ausprobiert hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen, glaub ich auch, ja. Dass das das Problem war. Aber ja, das mit der Höhe hatten wir ja schon diskutiert. Ja, man weiß es halt nicht. Ist halt leider wie so oft Spekulationen, ja, tut aber der Sache, wenn man es guckt, ja keinen Abbruch. Wenn man da nicht sich hinsetzt und gezielt nach solchen Dingen sucht, fällt einem das beim Gucken ja auch nicht auf. Genau, dann hatten wir jetzt eine Weile Funkstille, auch auf den sozialen Medien. Ich habe dann irgendwann mal, damit ihr euch nicht wundert, ob es hier noch weitergeht, eine kurze Nachricht rausgehauen, dass der Nachwuchs jetzt gekommen ist. Deswegen mussten wir erstmal gucken, wann wir wieder hier eine Aufnahme hinbekommen. Da hatte ich dann auch ein paar Gratulationen bekommen. Ich hatte gar nicht geschrieben, wer. Witzigerweise haben mir direkt Leute persönlich geschrieben und mir gratuliert. Keine Ahnung, wie die das zusammengeknüpft gekriegt haben, aber naja. Ich glaube aber, mindestens in einem Fall hatte der gehört, dass da was unterwegs ist, und wusste nur noch nicht, dass es schon so weit ist. Und hat dann das auf Facebook gelesen und dachte dann, jetzt kann er mir gratulieren. Educated guess. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt dann auch nochmal in unseren Rhythmus zu kommen, und also das, was wir mal Rhythmus genannt haben, alle 14 Tage eine Folge. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Zu der aktuellen Folge, wir hatten es ja dann zwischendrin auch schon mal erwähnt, gerne natürlich auch Feedback, und positiv wie negativ, natürlich lieber positiv, über die bekannten Kanäle, sind hier auch in den Shownotes und überall ja verlinkt. Wir tendieren immer mehr, wir haben ja unseren Mastodon-Account irgendwann umgezogen, auch zu podcasts.social, und sind dort auf einer schönen Instanz mit vielen anderen Podcasts. Da würden wir uns auf jeden Fall besonders über Interaktion freuen. Aber wir sind auch immer noch bei Facebook und X, was früher Twitter hieß, und auch bei Blue Sky vertreten. Kommentare auf unserer Homepage funktionieren natürlich aber auch weiterhin. Also dort einen Kommentar reinzuballern ist auch immer eine valide Option. Habt ihr noch zum Abschluss was zu sagen? Ich habe nicht gesagt, was wir nächstes Mal besprechen.
Das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass wir nächstes Mal die verhinderte Allianz diskutieren werden.
Die Verwirrung mit der Reihenfolge. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.